Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und einem Besuch im Gesundheitsamt, wo Containment Scouts seit gut einem Jahr Pandemiehelfer sind. Außerdem schauen wir uns an, wie es um die Erinnerungskultur der DDR-Geschichte bestellt ist. Und wir stellen Ihnen die Westertaler vor und ihr dörfliches Netzwerk gegen rechts. Guten Abend. Fragen Sie mal Mediziner, was die von Quarantäne, Lockdown, also von Isolation der Menschen halten. Dann werden Sie Zerrissenheit spüren. Alleinsein und Einsamkeit ist schon seit Jahren ein wachsendes Problem in Deutschland. Aber in den vergangenen Monaten haben wir Isolation nicht nur als Fluch, sondern auch als Segen kennengelernt. Seit vielen Jahrhunderten ist sie das Mittel der Wahl, Seuchen zu bekämpfen, wenn es nichts anderes gab. Und als die Mediziner verstanden, dass Isolation dann am erfolgreichsten ist, wenn sie frühzeitig beginnt, da wurde die Quarantäne erfunden. 40 Tage mussten Schiffsbesatzungen in Pestzeiten am Mittelmeer ausharren, bis sie an Land gelassen wurden. Auch wenn sie keine Krankheitssymptome zeigten. Das Prinzip hat sich bis heute als Ultima Ratio gehalten. Je weniger Kontakte wir haben, desto eher sinken die Infektionszahlen. Und doch ist die Isolation eben auch Fluch. Sie verstärkt die Einsamkeit und macht seelisch krank. Deshalb warnen Psychologen, dass sich in der Pandemie auch eine Epidemie der Einsamkeit bilden könnte. Die Unionsfraktion im Bundestag hat vorgeschlagen, einen Bundesbeauftragten gegen Einsamkeit einzusetzen. Alexandra Gerlach ist dieser Idee nachgegangen.
Das Phänomen Einsamkeit hat viele Gesichter. Es erfasst vor allem ältere, aber neuerdings verstärkt auch junge Menschen.
Das ist ja ein Phänomen des 20. und 21. Jahrhunderts. Es wird schon von der Volksseuche Nummer 1 gesprochen. Und in England gibt es ja bereits ein Ministerium gegen die Einsamkeit.
Also bei älteren Menschen, die ich besuche, spielt das Thema Einsamkeit häufig eine Rolle, auch schon vor Corona. Ich selber erlebe immer wieder die Aussagen von älteren Menschen, ach, meine Kinder sind weit weg.
Ich kenne einige, die man so gemeint im Frühjahr, und ich bin ja auch viel in Schulen unterwegs gewesen, als fröhliche, aufgeschlossene Jugendliche sah, die in Kulturveranstaltungen mit aufgetreten sind, die sportlich aktiv waren, die wirklich jetzt verkümmern. Also wie so ein Pflänzlein, was ohne Wasser zu Hause sitzt. Und das sind ja prägende Elemente, die irgendwann sie in den nächsten 2, 3, 4 Jahren auch nicht ausräumen können.
Auch schon vor der Corona-Pandemie war die Vereinsamung in unserer Wohlstandsgesellschaft ein Problem. Das hat sich in Zeiten von Corona deutlich gesteigert und geht an die Grundfesten des menschlichen Daseins, wie die Dresdner Psychotherapeutin Astrid von Friesen erläutert.
Wir wissen, dass einsame Menschen einen erhöhten Puls haben, erhöhten Blutdruck, dass die Herzinfarktrate um 30% steigt, wenn man sich einsam fühlt. Einfach, weil wir Menschen, wir sind ja eigentlich noch sehr archaische Wesen, nicht für die Einsamkeit geboren worden sind.
Astrid von Friesen hat früher in Hamburg gelebt und dort unter anderem 15 Jahre lang in der Telefonseelsorge gearbeitet. Schon damals sei Einsamkeit bei gleich 2 Altersklassen eines der Hauptthemen in den anonymen Telefonaten gewesen, erinnert sie sich.
Also die 2 größten Gruppen, die unter Einsamkeit leiden, sind Jugendliche und alte Menschen. Und in beiden Altersgruppen ist auch die Suizidalität am allerhöchsten. Jeder 2. Tod von Jugendlichen basiert auf einem Suizid.
Die Hamburger Telefonseelsorge hat in der ersten Phase der Pandemie zwischen Mitte März und Mitte Mai 2020 rund 1/3 mehr Anrufe bekommen als sonst. Viele dieser Anrufe seien Ausdruck tiefer Einsamkeit, ist in einer Ausgabe der Ärztezeitung zu lesen. Es ist der Trend, den die bundesweit rund 100 Telefonseelsorgestellen, die von den beiden großen Kirchen getragen werden, verzeichnen. Der Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaschowski warnt in diesem Zusammenhang vor einer dramatischen Zunahme der Einsamkeit. Die Pandemie drohe zur Epidemie der Einsamkeit zu werden, lautet seine Prognose. Die Sorge vor Vereinsamung sei inzwischen fast so verbreitet wie die Sorge vor Altersarmut, so der Forscher. Hinzu kommt, dass sich das Phänomen Einsamkeit inzwischen vor allem auf dem Land verbreitet, wie Psychotherapeutin Astrid von Friesen erklärt.
Also die Großfamilien gab es ja bis in die 1960er Jahre auf dem Land sehr viel stärker noch. Aber das hat sich auch geändert, weil viele junge Leute, gerade hier auch in Ostdeutschland, haben ja ihre Dörfer, ihre Kleinstädte verlassen, um irgendwo Arbeit zu suchen. Von daher ist diese Einsamkeit auch sozusagen jetzt ein ländliches Phänomen.
In der Pandemie kommt ein weiteres Hemmnis erschwerend hinzu. Angehörige dürften über lange Zeit hinweg ihre Eltern und Großeltern in Pflegeheimen sowie erkrankte Verwandte in den Krankenhäusern nicht besuchen. Eine schwierige Situation auch für das Pflegepersonal auf den Stationen, wie Krankenschwester Claudia Heinze aus Leipzig erzählt. Seit 28 Jahren arbeitet sie auf der Intensivstation des St. Elisabeth Krankenhauses. In den zurückliegenden Monaten habe sie eine neue, besondere Form der Einsamkeit in ihrer Arbeit erlebt, sagt sie.
Ich stehe hier an Betten von Eltern, deren Kinder nicht kommen können. Jetzt geht's ja, aber damals war das, da konnte ja gar niemand kommen. Und die müssen mir vertrauen, dass ich mich um ihre Mutti kümmere und das gut mache. Und manchmal ist das so ein Vertrauensvorschuss, dem man manchmal auch nicht gerecht wird.
In einer Umfrage des Forsa-Instituts vom Mai 2020 gaben 80% der Befragten an, dass sie der fehlende Kontakt zu Familie und Freunden besonders belaste. Gewohnte Strukturen und Kontaktmöglichkeiten fallen seit Monaten weg. Das hat Folgen, sagt Marianne Veit. Sie ist Seelsorgerin im katholischen St. Elisabeth Krankenhaus in Leipzig.
So selbstorganisierte Kontakte, ob das die Nachbarschaft ist, ob das die Gemeinde ist, der Seniorenkreis in der Gemeinde oder ob das Angebote der AWO sind, wie auch immer gestartete Seniorenhilfen. Alles darf gerade nicht sein. Das heißt, selbst die, die gut mit dem Alleinsein umgehen konnten, spüren jetzt, dass Alleinsein etwas anderes ist als einsam zu sein. Und das wird mehr.
Der Verlust von Kontakten und dem Zugang zu verschiedenen gesellschaftlichen Netzwerken ist jedoch nicht allein im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu sehen. Vielfach seien die Strukturen schon früher weggebrochen, konstatiert Manfred Wilde, Oberbürgermeister im nordsächsischen Delitzsch. Auch in seiner Stadt sei diese Erosion schon länger deutlich spürbar.
Wo eben auch früher bestehende Netzwerke in den Kirchengemeinden, in der Volkssolidarität, Arbeiterwohlfahrt, mal in einer Kaffeerunde oder ich sag mal bewusst in Anführungsstrichen Damenkränzchen, die gibt's ja nicht mehr.
Von der Einrichtung eines Bundesbeauftragten gegen Einsamkeit hält der von der DDR-Bürgerrechtsbewegung geprägte Kommunalpolitiker und Medizinhistoriker Manfred Wilde jedoch nichts.
Naja, das sind so hilflose politische Instrumente. Für mich ist das wenig zielführend. Denn, und da bin ich wieder bei dem Thema Kommune, die Bürger leben in Kommunen, sowas muss an der Basis passieren. Und dieser Bundesbeauftragte, da werden Forschungsprojekte finanziert, da werden 2, 3 Psychologen mit ins Boot geholt. Am Ende bleibt da nicht mehr als ein 500-Seiten-Papier, was im Grunde genommen von niemandem gelesen wird. Ich halte es für sinnvoller, diese Unterstützungsprojekte vor Ort ankommen zu lassen.
Die Leipziger Theologin und Seelsorgerin Marianne Veit hingegen findet die Initiative, einen Bundesbeauftragten gegen Einsamkeit einzurichten, gar nicht schlecht. Dieser könne wichtige Impulse geben, sagt sie, und appelliert zugleich an die Gesellschaft.
Aber ich glaube tatsächlich auch, wir müssten so etwas wie Nachbarschaftshilfe wiederentwickeln. Ich selber bin im Münsterland groß geworden. Wir hatten eine gut funktionierende Nachbarschaft. Da kannte jeder jeden. Jeder Haushalt hatte 2 sogenannte nächste Nachbarn. Die kümmerten sich. Das war ein System von Sicherheit und Aufgehobensein. Und das galt nicht nur für mich als Kind, das galt auch für die Alten unserer Nachbarschaft.
Als Therapeutin rät Astrid von Friesen derweil Menschen, die sich einsam fühlen, selbst aktiv zu werden, um den Teufelskreis zu durchbrechen.
Wenn ich heute einem anderen Menschen, ihn anrufe vielleicht, eine entfernte Nachbarin oder einem Freund eine Nachricht schicke, das erfreut auch mich. Ich nehme ihm die Einsamkeit ein Stück und sage ihm, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig, ich möchte mal wieder mit dir telefonieren. Ich kann aktiv etwas tun gegen Einsamkeit und erfreue 2 Menschen, nämlich den anderen und mich.
Aktiv werden gegen Einsamkeit und Traurigkeit, das haben die beiden musikbegeisterten 16-jährigen Schüler Johann und Fridolin aus Meißen eindrucksvoll geschafft. Sie nutzten die langen Monate der Pandemie, um ein eigenes Rap-Album zu erarbeiten, das sie kürzlich veröffentlicht haben.
Also man musste ja einfach drinnen bleiben und man konnte nichts anderes machen. Und man hatte einfach viel Zeit, um nachzudenken und sehr viel Zeit mit sich selbst, würde ich sagen.
Manchmal sitzt man halt wirklich rum, keine Ahnung, und guckt irgendwelche Videos. Aber da ist eben gut, dass man irgendwie auch Musik machen kann.
Manchmal ruf ich an und frag mich, wann du endlich rangehst. Und ich frag mich, ob es dir gerade gut geht. Und wüsste ich gerade der Weg des Lebens wohnt.
Es geht eigentlich im Prinzip darum, dass ein Freund von mir es eben sehr schlecht ging in dem Lockdown. Also viel schlechte Laune gehabt, sehr traurig war, viel zu Hause saß und halt auch mit mir was gemacht hat. Weil wenn du merkst, dass sozusagen Leute, denen es um dich rum nicht gut geht, dass du selber dann ja auch irgendwie davon betroffen bist. Aber trotzdem auch, dass es eben so einen Ausblick gibt, dass es schon, es wird besser werden irgendwann. Das ist eigentlich so der Song.
Alexandra Gerlach über das Für und Wider, einen Bundesbeauftragten gegen Einsamkeit einzusetzen. Wir bleiben noch einen Moment in Quarantäne und schauen auf diejenigen, die uns in diese schicken und auch während dieser Zeit begleiten. Sie arbeiten in den Gesundheitsämtern und heißen offiziell Containment Scouts. Und sie haben das Infektionsgeschehen seit Monaten ganz nahe miterlebt. Die einen aus dieser Gruppe sind die Ermittler, die also bei einer Infektion herausfinden, mit wem hatte der Kranke Kontakt, wie intensiv war dieser Kontakt, um dann über eine Quarantäne zu entscheiden. Die anderen verfolgen nach, wie es den Erkrankten geht und sie begleiten auch diejenigen, die sich vorsorglich in Quarantäne befinden. Eine von ihnen ist Lea Schü. Sie ist Containment Scout der ersten Stunde, also schon über ein Jahr lang dabei. Sie hat am Telefon viel erlebt, vor allem auf Gefühlsebene. Angst, Verzweiflung, manchmal auch Wut. Viktoria Reit hat sie an ihrem Arbeitsplatz im Kölner Gesundheitsamt getroffen.
Hallo, Lea Schü hier vom Gesundheitsamt in Köln. Sie hatten uns eine E-Mail geschrieben.
Lea Schü sitzt in einem hellen Büro in der Kölner Innenstadt. Am Telefon hat sie die Mutter eines kleinen Jungen, der nach einem Corona-Fall in der Kita in Quarantäne muss.
Das bedeutet, er darf auch nicht rausgehen zum Spielen, nicht mit zum Einkaufen und so, sondern muss wirklich für die komplette Zeit zu Hause bleiben.
Seit einem Jahr schon führt die 26-jährige Medizinstudentin Gespräche dieser Art. Mit Corona-Infizierten und Kontaktpersonen. Die meisten haben viele Fragen, zum Beispiel, was passiert, wenn das Kind krank wird.
Wenn er Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Fieber, sowas entwickelt, dann geben sie das im Symptomtagebuch an und dann gucken wir, dass wir jemanden vorbeischicken, der ihren Sohn testen kann, in Ordnung.
Lea Schü kann die besorgte Mutter vorerst beruhigen, indem sie sich Zeit nimmt, eben nicht den Eindruck erweckt, sie müsste sich beeilen. Schnell weiter zum nächsten Telefonat.
Ja, Sie auch. Alles Gute Ihnen. Okay. Tschüss.
Wenn sich Lea Schü im Büro umdreht, kann sie aus dem Fenster den Kölner Dom sehen. Mit ihr im Raum, durch Plexiglasscheiben getrennt, sitzen noch drei Kolleginnen, alle ungefähr in ihrem Alter. PCR-Tests bekommen sie einmal die Woche. Einige von ihnen sind bereits geimpft. Auf einer Tafel steht: Schön, dass ihr da seid. Schön und wichtig, wie Teamleiterin Christine Josten beschreibt.
Vor allen Dingen natürlich, wenn das so lang eingearbeitete Leute sind wie Lea Schü und auch andere, die einfach die Abläufe kennen, die Dynamik der Pandemie verstanden haben, dass Änderungen leider sehr schnell gehen können und sehr schnell umgesetzt werden müssen. Und es macht die Leute menschlich nett und unendlich wertvoll.
Kontaktmanagerinnen wie Lea Schü seien wichtige Motoren im Team, herzlich, aber mit Durchsetzungsvermögen, fügt Teamleiterin Josten noch hinzu. Lea Schü studiert Medizin im 10. Semester, beginnt bald ihr praktisches Jahr in der Kinderchirurgie. Als sie an einem Mittwoch im März vor einem Jahr im Gesundheitsamt Köln anfängt, ist sie eine der ersten im neuen Team. Beworben hat sie sich initiativ.
Irgendwie war für mich klar, ich würde gern irgendwas tun in dieser Pandemie, die es ja damals schon war.
8 Studierende begannen damals gemeinsam mit einigen festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit der Kontaktverfolgung. Die Stimmung damals?
Aufbruchsmäßig so. Wir müssen jetzt ganz schnell hier ganz viel organisieren, auf die Beine stellen, ein Team zusammenschweißen, das es vorher so gar nicht gab, mit Aufgabenbereichen uns vertraut machen, die wir gar nicht kannten. Und Man hat aber schon alle das Gefühl, man kann gerade was bewegen, man macht gerade was, was wichtig für die Menschen ist.
Inzwischen gibt es ein Schichtsystem mit mehreren hundert Menschen, die Infizierte und Kontaktpersonen informieren und deren Fragen beantworten. Zwischendurch war auch die Bundeswehr hier im Gesundheitsamt Köln im Einsatz. Eine Schicht dauert 6 oder 8 Stunden, bis zu 10 Telefonate fallen an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier versuchen, durch einen engen persönlichen Zusammenhalt, gelegentlich mit ein bisschen Humor, besser mit dem Ernst der Pandemielage klarzukommen. Der verfolgt Lea Schü manchmal bis nach Hause.
In der zweiten Welle haben wir zum Teil einfach die Arbeit nicht geschafft, die wir am Tag hätten schaffen müssen. Dann hat man einfach so dieses Gefühl, okay, da sitzen jetzt Leute zu Hause und wissen nicht genau, wie es für sie weitergeht. Das war sehr frustrierend. Zum anderen gibt es aber auch einfach Gespräche, die sehr schwierig sind, wenn man mit Angehörigen telefoniert, deren Mutter, Tochter, Freundin, Vater, wie auch immer, gerade auf der Intensivstation liegt. Ja, das ist sehr schwierig.
Halt findet sie in ihrer WG. Die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner schaffen es, sie abzulenken. Wie die Menschen, die sie anruft, reagieren, habe sich im Laufe des Jahres gewandelt, sagt die Medizinstudentin. Anfangs, bei den Rückkehrern aus dem Skiurlaub in Ischgl und Co., habe es sich um feste Gruppen gehandelt, die auch gut informiert und verständnisvoll gewesen seien.
Das niedrigste Verständnis hatten wir so als am Anfang der zweiten Welle, als alle noch nicht so richtig wahrhaben wollten, dass es jetzt wieder schlimmer wird und so. Als jemand wirklich laut durchs Telefon geschrien hat, habe ich jetzt noch nicht bei mir persönlich erlebt, aber dass jemand schon mal im Eifer des Gefechts dann etwas lauter wird, ja, das erlebt man häufiger, weil Menschen sich nicht verstanden fühlen.
Grundsätzlich seien diejenigen, die sie am Telefon hat, also Corona-Infizierte oder deren Kontaktpersonen, durchaus kooperativ. Auch jetzt mitten in der dritten Welle, weil sie niemanden anstecken wollen. Die 26-Jährige hat vorher schon neben dem Studium gearbeitet, unter anderem in der Pflege. Im Gesundheitsamt wollte sie ursprünglich nur 6 Wochen bis 3 Monate bleiben.
Eigentlich wollte ich auch schon spätestens im Oktober fest aufgehört haben, weil ich jetzt mein letztes Studiensemester habe und jetzt in einer Woche Staatsexamen schreibe. Aber es hat sich irgendwie nie so ergeben.
Auch ihre Doktorarbeit wird Lea Schü jetzt im Gesundheitsamt schreiben. Es soll um die Infektiosität von Geimpften gehen. Wie es danach weitergeht, mal sehen. Die Aussicht auf eine Zukunft ohne Corona ist für sie noch sehr weit weg.
Victoria Reit über eine Containment Scout im Kölner Gesundheitsamt. Viele Unternehmen konnten und können sich noch in der Pandemie mit Kurzarbeit helfen und damit Arbeitsplätze sichern. Aber das ist nicht immer möglich, wie zum Beispiel in den zoologischen Gärten. Pfleger und Veterinäre müssen da sein. Da funktioniert auch kein Homeoffice. So manche Tiere brauchen nicht nur die Versorgung, sondern auch das tägliche Programm. Die Affen langweilen sich, weil sie nichts zu gucken haben. Zoodirektoren sprechen da auch von der Daily Soap, die die Affen vermissen. Aber das ist nicht das Einzige. Wirtschaftlich gesehen ist jeder Lockdown für die Zoos eine bittere finanzielle Misere. Anke Petermann hat den Zoo in Neuwied besucht. Er ist der größte in Rheinland-Pfalz, aber im Vergleich recht klein mit seinen 1800 Tieren. Hellerbrunn in München hat 10-mal mehr. Und doch ist er wichtig für den Tierschutz, für den Schulunterricht, für die Erholung. Die Pandemie hätte fast dafür gesorgt, dass er pleite gegangen wäre. Aber das wurde erfolgreich verhindert. Wie es dazu kam, hat Anke Petermann in Neuwied erfahren.
Posieren vorm Flamingo-Gehege. Fürs Foto nimmt Hans-Dieter Neuer, kaufmännischer Leiter des Zoos Neuwied, ein symbolisches Fläschchen Desinfektionsmittel von einer Firmenvertreterin aus der Region Koblenz entgegen, greift dann zum Handy, um mit einem Mitarbeiter den Weitertransport der Großspende zu regeln.
Ich habe hier vorne eine Palette Desinfektionsmittel stehen. Kannst du mit dem Radlader nach vorne kommen oder wie machen wir das?
Auch Pflanzenspenden für die Wildgehege helfen dem Zoo Neuwied nach monatelanger Corona-bedingter Schließung weiter. Der private Zoo bekommt 185.000 Euro pro Jahr von der Stadt und dem Kreis Neuwied. Nicht genug, um Rücklagen zu bilden. Überlebenswichtig war deshalb in der akuten Notlage Anfang des Jahres die private Finanzspritze der Zoo-Anhänger, sagt Hans-Dieter Neuer.
Hätten wir die Geldspenden nicht bekommen, dann wäre der Zoo wahrscheinlich jetzt nicht mehr existent. Wir hatten jetzt hier aus der Bevölkerung sehr, sehr viele und sehr hohe Spenden zum Teil. Wir haben Einzelspenden bekommen von 5 Euro bis 10.000 Euro war soweit alles dabei. Es waren über 3.000 Einzelspenden. Die haben es eigentlich ermöglicht, dass wir den Zoo weiterführen können.
Wenn Zoobesuche mit Negativtest, Online-Buchung und Besucherlimit möglich sind, kann der private Zoo die Personal- und Unterhaltungskosten aus den Eintrittsgeldern bestreiten. Derzeit funktioniert das.
Aber wenn jetzt ein längerer Lockdown noch mal kommt, wo wir keine Besucher begrüßen dürfen, dann sieht die Welt natürlich wieder anders aus.
Fürchtet Neuer. Im Hintergrund scheinen die Flamingos vorsorglich Alarm zu schlagen. Jörg Junhold, Präsident des Verbandes Zoologischer Gärten, also der wissenschaftlich geführten Zoos, weiß von einigen, denen das Wasser bis zum Hals steht. Junhold selbst leitet in Leipzig einen der größten deutschen Zoos, 100 Jahre alt. Die Stadt gleicht die finanziellen Ausfälle des pandemiebedingt geschlossenen Tierparks komplett aus. Damit ist Leipzig eine rühmliche Ausnahme, weiß Junhold. Am Telefon fordert der Verbandspräsident, den Zugang zu Fördermitteln bundesweit zu erleichtern und zu vereinheitlichen, denn
Zoos sind eine wirklich massenwirksame Einrichtung. Wir erreichen jährlich bis zu 40 Millionen Besucher. Das kann man noch viel stärker nutzen, auch für Bildung, für Umweltbildung.
Das Gelände des Neuwieder Zoos erstreckt sich im Naturpark Rhein-Westerwald hangaufwärts bis zum Waldrand. Wer diesen Zoo durchquert, muss einige Höhenmeter bewältigen. Über dem Fiepen der Erdmännchen und dem Brüllen der Atlaslöwen liegt frühlingshaftes Vogelzwitschern. Für die beiden Mütter aus dem Ballungsraum Köln-Bonn ist genau das der Grund, mit ihren 5 Kindern hierher zu fahren.
Weil hier viel Natur noch ist.
Weil es kein Ballungszentrum ist.
Zuerst möchte ich einen Bären sehen.
Deswegen
sage ich nicht. Einen Affe gerne mal sehen.
Wünschen sich die Kinder im Kita-Alter. Das große Schimpansengehege lässt da keine Wünsche offen. Und mit den roten Pandas hat der Neuwieder Zoo immerhin sogenannte Katzenbären zu bieten, in ihrer asiatischen Heimat vom Aussterben bedroht. Dass die kleinen, knopfäugigen Bambusfresser keine echten Bären sind, sondern genetisch zwischen Marder und Stinktier liegen, stört weder Kinder noch Erwachsene. Eine Familie aus Bad Neuenahr hat einen Katzenbären sogar in den Familienkreis aufgenommen und noch andere Tiere dazu.
Du hast einen Uhu.
Also mein Patenkind ist ein europäischer Uhu.
Der Familienvater deutet nacheinander auf seine 24-jährige Tochter und seine Frau.
Das Patenkind von ihr ist ein Waschbär. Und sie hat einen Katzenbär als Patenkind.
Mit den finanziellen Patenschaften unterstützen die drei aus Bad Neuenahr den Neuwieder Tierpark.
Vor ein paar Monaten war der Zoo ja auch in der Presse wegen Schulden und eventuelle Zahlungsunfähigkeit. Deswegen muss man ja auch mal was tun, ja, in dieser Krise. Und wenn man hört, dass dieser Zoo pro Tag 8.500 Euro Kosten hat, dann denke ich, man kann auch was für Tiere tun.
Die Tiere brauchen nämlich ihre Pfleger und Veterinäre, unabhängig davon, ob der Zoo öffnen darf oder nicht. Vorm Erdmännchengehege schauen Besucher zu, wie Kuratorin Alexandra Japes die kleinen südafrikanischen Raubtiere mit Mehlwürmern füttert. Etwas Besonderes, denn erstmals in diesem Jahr haben die Erdmännchen ihre Jungen dabei.
Die Jungtiere sind jetzt halt gerade, ne, die ersten 3 Wochen sind die immer nur im Bau, da kriegt man die gar nicht zu sehen. Jetzt mit 5 Wochen kommen die raus, sind aber immer noch halt richtig klein und niedlich.
Wie sich die Erdmännchen um den begehrten, energiereichen Mehlwurmsnack balgen. Ein Hingucker für Julia Marquardt und ihre 3 Kinder im Grundschulalter. Die Familie aus dem Raum Koblenz besucht den Neuwieder Zoo oft. Von dessen Notlage hatten die Marquardts Anfang des Jahres gehört.
Ja, das haben wir mitbekommen, haben da auch mitgemacht bei diesem Spendenaufruf, beziehungsweise haben jetzt auch gesagt, klar, logisch, wir fahren jetzt wieder, holen eine Jahreskarte und unterstützen gerne.
Bis zur Pandemie besuchten 13.000 Kinder jährlich die Zooschule, doch derzeit ist dieser außerschulische Lernort geschlossen.
In der Umweltbildung sind auch kleine Zoos groß, sagt am Telefon Jörg Junhold, Präsident des Verbandes der Zoologischen Gärten.
Der gesellschaftliche Wert eines Zoos im 21. Jahrhundert liegt ja darin, dass wir zum einen Bildungseinrichtungen sind, also das Thema Tier- und Naturschutz an den Menschen bringen wollen, dass wir für den Artenschutz arbeiten und dass wir Forschungseinrichtungen sind und alle Mitglieder, ob klein oder groß, im Verband der Zoologischen Gärten sind dann eben je nach ihren Möglichkeiten mehr oder weniger stark auf diesen Gebieten engagiert.
Wie die besucherstärksten Zoos in Berlin, Hamburg, München und Leipzig sind auch die kleineren rheinland-pfälzischen in Neuwied und Landau wissenschaftlich geleitet und vernetzt im Verband der Zoologischen Gärten. Die Schimpansen im Neuwieder Zugehege beeindruckt das wenig. Der eine hat sich eine knallrote Decke um den Körper gewickelt und sitzt da lange Zeit wie eine Statue. Irgendwann zuckt er. Dass die vermeintliche Skulptur ein lebendiger Affe ist, löst bei Besuchern große Heiterkeit aus. Corona mal gründlich zu vergessen. Der Zoo macht's möglich.
Anke Petermann über die Zoorettung in Neuwied. Heute mal meine Tochter gefragt, ob sie das Thema DDR schon mal im Geschichtsunterricht hatte. Ein langgezogenes Ja kam, gefolgt von einem irgendwie schon. Also Mauerbau, Mauerfall und Wiedervereinigung, da hätten sie mal drüber gesprochen. Vom historischen Fahrplan her befindet sich der Geschichtsgrundkurs in der Oberstufe gerade beim Thema Menschenrechte, das aber in Verbindung mit der Gründung der USA. Ich weiß nicht, ob andere Schulen die Geschichte der DDR und auch der Stasi anders und intensiver behandeln, aber ich befürchte, dass das Thema nicht unbedingt Schwerpunkt im Schulunterricht ist, obwohl es uns ja alle bis heute in den Auswirkungen begleitet. Wie ist das mit der Aufarbeitung der DDR? Es gibt Gedenkstätten, ja, die können besucht werden. Und es gibt auch eine Arbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten zur Diktatur in SBZ und DDR. Henry Bernhard hat sie gefunden und von ihr Bemerkenswertes erfahren.
Ein Zitat aus einer Pressemitteilung.
Die Arbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten zur Diktatur in SBZ und DDR hat am 15. März 2021 einen neuen Koordinierungsausschuss gewählt.
Danach folgen in der Pressemitteilung die vier Namen der Gewählten. Zwei Frauen, zwei Männer. Von den Gedenkstätten Hohenschönhausen und Bautzen, der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde, der Stiftung Ettersberg. Nichts Außergewöhnliches, möchte man meinen, und doch ist es das erste Lebenszeichen dieser Arbeitsgemeinschaft der DDR-Gedenkstätten nach etwa 10 Jahren der Inaktivität, die sich so recht auch keiner erklären kann. Jochen Voigt, der das erste Zusammentreffen der Gedenkstättenchefs nach langer Zeit organisiert hat, ist Leiter des Erinnerungsortes Andreasstraße in Erfurt. Er erkennt einen Wandel in der Erinnerungslandschaft.
Man muss, glaube ich, nicht bis zum letzten Atemzug einen Erinnerungsort pflegen und prägen, sondern es muss immer wieder eine neue Generation ran, die frischen Wind reinbringt. Und das ist, glaube ich, eben mit dieser Arbeitsgemeinschaft zu DDR-Gedenkstätten definitiv der Fall, weil da einfach auch so ein paar heilige Kühe in der pädagogischen Arbeit auf den Prüfstand kommen. Aus meiner Sicht ist es überfällig.
Als heilige Kuh, die auf den Prüfstand müsste, empfindet Voigt zum Beispiel Teile des Beutelsbacher Konsens, der politische Bildung zur Neutralität verpflichtet.
Das heißt, dass man Leute nicht überwältigen soll, die in Gedenkstätten und Museen kommen. Das ist auch eine gute Sache. Aber wenn die Konsequenz dann lautet, dass man rein rationale, blutleere Ausstellungen konzipiert, dann kann es das auch nicht sein. Also ich bin dafür, auch da zu modernisieren und sich mehr zuzutrauen, mit den sozialen Medien mehr zu machen und vor allem bei den jugendlichen Leuten, die in die Gedenkstätten kommen sollen, auch anzudocken und bei deren Interessen nachzufragen. Was interessiert die eigentlich?
Voigt selbst folgt in Erfurt einem Ausstellungskonzept, das gerade Schüler ansprechen soll. Mit Musik- oder Comic-Workshops etwa. In der Ausstellung erzählen Cartoons von Konflikten junger Leute in der DDR zwischen Anpassung ans System und Selbstbehauptung. Und von den Folgen, die eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung haben konnte. Die Stasi erscheint nicht als Monster, sondern als Teil eines totalitären Regimes. Eine Ausstellung, die gern besucht und von der Fachwelt häufig gelobt wird. Noch deutlich mehr Besucher hat die Runde Ecke in Leipzig. 40 Jahre lang saß in dem massiven Eckgebäude am Ring die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit. Seit nunmehr 30 Jahren beherbergt die Runde Ecke eine Ausstellung über die Macht der Staatssicherheit. Und ebenfalls seit 30 Jahren ist diese Ausstellung nahezu unverändert. Jochen Voigt nennt sie spöttisch
eine Heimatstube der Revolution, ein Sammelsurium von Zetteln ohne Kontext und ohne Hilfestellungen.
Einer, der die Leipziger Stasi vor 30 Jahren mit aufgelöst und dann die Ausstellung mitkonzipiert hat, ist Johannes Beleites.
Na, inzwischen sind 30 Jahre vergangen und da ist eine Menge neuer Forschungsstand dazugekommen. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dort ist es an der Zeit für ein neues Konzept.
Verkrustungen sieht Beleites nicht nur in der Ausstellung selbst, sondern auch in der Leitungsstruktur.
Und der Träger dieses Museums ist ein Verein, Bürgerkomitee Leipzig e.V. Und es gibt quasi einen, der Tobias Hollitzer, der dort jetzt der Leiter des Museums ist, der große Verdienste sich erworben hat. Ohne ihn würde es dieses Museum dort nicht geben. Aber der faktisch jetzt in einer Position dort ist, wo er nicht von anderen kritisch begleitet wird. Und sowas hat nie gute Auswirkungen. Der Arbeitsgegenstand prägt dann eben dann auch die Bearbeiter.
Der Kritisierte, Tobias Hollitzer, verteidigt sein Konzept vehement gegen scharfe Angriffe aus der DDR-Erinnerungskulturszene, aber auch aus der Leipziger Lokalpresse. Er möchte,
dass wir die historische Ausstellung, die einfach die Situation, wie sie sich 1989-90 dargestellt hat, wie 1989-90 die Sicht auf SED, Diktatur und Staatssicherheit gewesen ist, als authentisches Zeugnis erhalten bleiben soll. Wir haben das zeitgeschichtliche Forum mit einer hochmodernen Ausstellung, einem völlig anderen Ausstellungskonzept dahinter, sodass hier einfach auch verschiedene Zugänge zur Geschichtsvermittlung existieren. Und ich denke, das ist nicht nur möglich, sondern es ist sogar notwendig.
Der Historiker und DDR-Kenner Ilko Sascha Kowalczuk aber findet, dass die Zeit, als Artefakte für sich sprachen, vorbei ist.
Diejenigen, die das betrachteten, die also in den 90er Jahren in diesen Museumsraum kamen, die brachten den Diskurs mit, die kannten die Sprache. Man konnte gemeinsam lachen über den Beginn eines Witzes, weil man wusste, wie er ausgeht. Aber genau dieser gemeinsame Erlebnisraum, den gibt es nicht mehr. Und das erfordert dann natürlich eine andere Erklärkunst. Und das muss man dann wiederum auf eine moderne Art und Weise machen. Ich muss die Leute dort abholen, wo sie stehen. Und das heißt, ein extrem geringes Vorwissen.
Tobias Hollitzer war in den letzten Jahren der Nichttätigkeit der Arbeitsgemeinschaft DDR-Gedenkstätten deren Sprecher und wollte das auch wieder werden, scheiterte aber bei der Wiederwahl. In seiner Person vermischt sich vieles, was in den letzten Jahren stagniert bzw. kontrovers diskutiert wird. Unter anderem die scheinbare Unanfechtbarkeit von Bürgerrechtlern und die Frage, wer die Deutungshoheit über die DDR-Erzählung hat. Und auch die Frage, wie männlich dominiert die Erinnerungskultur ist.
Wir haben andere Führungsziele als unsere Vorgänger, das sehe ich hier natürlich massiv.
Uta Bretschneider ist seit einem Jahr Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig, einer Außenstelle des Bonner Hauses der Geschichte. Sie ist Mitte 30, sie ist eine Frau, sie stammt aus Sachsen. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und nicht Historikerin. Und hat damit einen anderen Blick. Sie will die DDR als Diktatur und Heimat erzählen, möglichst facettenreich und auch die Wiedervereinigung nicht als reine Erfolgsgeschichte.
Ich denke auch, dass das neue Konzept des Ausstellungsendes hoffentlich auch so realisiert werden kann, dass wir auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die wir in der Ausstellung schon kennengelernt haben, am Ende nochmal wiedersehen und die dann nochmal fragen, wie ist es dir denn seit 89 ergangen? Was ist denn danach passiert? Tatsächlich auch die Familien von vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern mit einbeziehen und nicht nur den klassischen, also diesen Bülow-Erfolgsgeschichte, der Barkas-Manager, der dann eben erzählt, wie er Porsche aufgebaut hat. Nee, ich will eigentlich seine Sekretärin da haben. Wie war denn das für die?
Auch an anderen Orten der DDR-Erinnerung sitzen Frauen in Leitungspositionen. In der Stiftung Sächsische Gedenkstätten und in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen folgten sie auf Männer, deren Führungsstil zweifelhaft war und denen eine Nähe zum Geschichtsrevisionismus nachgesagt wird. Ein Lichtblick seien diese Frauen, findet Jochen Voigt von der Andreasstraße in Erfurt. Aber
da fasse ich mir an die eigene Nase. Also wenn ich sage, die Gedenkstätten werden weiblicher, werden diverser und die Erzählungen vielfältiger, da muss ich mich auch mit reinnehmen. Und ich glaube auch, dass wir gut daran tun und ich gut daran tue, an so einem Ort wie der Andreasstraße zu arbeiten, an dem ehemaligen DDR-Unrechtsort, mich zu fragen, ob das nicht irgendwann auch gut ist, ob ich nicht eine Figur des Übergangs bin. Ich komme aus dem Westen, ob nicht jemand aus dem Osten so einen Ort leiten sollte.
Jochen Voigt leistet in Erfurt hervorragende Arbeit, heißt es anerkennend. So wie viele, ob sie nun aus dem Osten oder dem Westen stammen. Dass aber der neue Koordinierungsausschuss in der Arbeitsgemeinschaft der DDR-Gedenkstätten zu 100% aus Westdeutschen besteht, deutet auf ein strukturelles Problem hin.
Henry Bernhard über die Geschichte der DDR und die Erinnerungskultur. Es ist kein Zufall. Es ist gewollt, wenn Rechtsextreme oder Neonazis aufs Land ziehen. Der NDR hat gerade berichtet, dass schon 2016 in einem Artikel für eine Zeitschrift der NPD von einer sogenannten nationalistischen Siedlungsstrategie gesprochen wird, um politisch in die ländliche Gesellschaft hineinzuwirken. Und dass es sich dabei um eine Strategie handelt, zeigt das immer gleiche Muster. Da werden auf dem Dorf ehemalige Gasthäuser gekauft oder angemietet, um rechte Treffpunkte einzurichten. Und es ist für die Dorfbewohner nicht einfach, wenn plötzlich der Nachbar ein Neonazi oder ein Rechtsextremer ist. Da wird nicht gerne drüber gesprochen, weil man will ja nicht als Nazidorf bekannt werden. Und manche haben auch Angst vor Übergriffen. In der nordhessischen Gemeinde Wesertal hat nun ein einschlägig bekannter Rechtsextremer ein leerstehendes Hotel gekauft. Das konnte keiner verhindern. Aber viele im Dorf sind tatkräftig dabei, brauner Gesinnung keinen Raum zu geben. Nicht schweigen, sondern netzwerken, heißt die Devise. Wie das geht, hat sich Ludger Fittkau in Wesertal angesehen.
Das Dorf Gieselwerder, ein Ortsteil der Gemeinde Wesertal, rund 40 Kilometer nördlich von Kassel. Eine Fachwerkkirche im Dorfkern, drumherum sorgfältig renovierte Privathäuser, viele ebenfalls von schwarz gestrichenem Fachwerk geprägt. Am Flussufer ein Campingplatz, die Weserhöhen auf beiden Talseiten sind dicht bewaldet. Ein Dorfbewohner schwärmt von den touristischen Vorzügen der Region.
Also Sie können hier Rad wandern, Sie können mit dem Kanu wandern, Sie können paddeln.
Das idyllisch gelegene Gieselwerder nennt sich das Schifferdorf, weil viele Menschen hier einst von der Weserschifffahrt lebten. Dies ist lange vorbei. Heute pendeln die Dorfbewohnerinnen und Bewohner zur Arbeit etwa nach Kassel oder in das ebenfalls nahegelegene Göttingen. Für die Erholungssuchenden, etwa aus dem Ruhrgebiet oder den Niederlanden, ist im Dorfkern die Begegnungsstätte Haus des Gastes errichtet worden. Die Vorzüge der Region schätzt neuerdings auch der bundesweit bekannte Rechtsextremist Meinolf Schönborn. Er hat im September 2020 ein ehemaliges Hotel am Ortsrand gekauft und will es zu einem, wie es heißt, Gemeinschaftsprojekt für Patrioten ausbauen. Dagegen richtet sich nun der Verein Wesertal ist bunt. Die vier Mitglieder, die zu einem Interview bereit sind, möchten der eigenen Sicherheit wegen ungenannt bleiben. Das Gespräch findet draußen am Weserufer statt.
Ja, seit dem Zugzug von Meinolf Schönborn im September haben wir das Gefühl, dass wir auch auf jeden Fall sagen müssen, dass wir bunt sind. Wir sind eben nicht rechts, wir sind bunt und wir wollen das nach außen hin auch zeigen.
Da ist jetzt dieser Verein draußen entstanden und ich hoffe einfach mit dem Verein, dass wir ja, da so einen gewissen Bildungsauftrag auch wahrnehmen können, wo man in die Ortschaften reingehen kann und den Leuten auch zeigen kann, gerade denen, die argumentieren, wir haben ja kein Problem mit rechts, da so ein Bewusstsein zu schaffen kann, um mal zu zeigen, ey Leute, guckt euch mal die ganzen Verknüpfungen an, so ist es aufgebaut, so ticken die, so funktioniert das. Also wir haben da schon einiges an Infos zusammengetragen.
Aktuelle Informationen über die Aktivitäten der rechtsextremen Szene in Nordhessen bekommt der neue Verein Wiesertal ist bunt, vor allem im nahegelegenen Kassel. Dort arbeitet seit Jahren das sogenannte mobile Beratungsteam, kurz MBT. Das ist ein Projekt der Kasseler Volkshochschule, das etwa Bürgerinnen und Bürger berät, die Erfahrungen mit Rechtsextremisten in der Nachbarschaft machen. Christopher Vogel ist Mitarbeiter des MBT und traf sich bereits mit besorgten Einwohnern von Gieselwerder.
Häufig denken Menschen, gerade in ländlichen Räumen, dass sie alleine sind, dass sie die Einzigen sind, die das stört. Und ein Teil unserer Arbeit ist es, Unterstützung zu organisieren und Vernetzung herzustellen. Wir liefern Informationen, sind aber dann auch immer so eine Frage, wen könnte das denn noch stören? Ich hatte gerade heute einen Online-Workshop, ähnliche Thematik, ländliche Räume, und eine Frau schildert. Ich habe dann was gesagt, als ekelhafte Sprüche kamen. Und im Anschluss hat sie persönliche Textnachrichten gekriegt von Leuten, die sagen, ich fand das total gut, dass du das gemacht hast. Und dann würden wir sagen, dann bringt doch diese Leute in einen Raum, weil die wissen vielleicht selber nicht voneinander.
Christopher Vogel und seinem Team geht es vor allem darum, das Engagement gegen Rechtsextremismus auch in der Zivilgesellschaft zu stärken.
Die Menschen haben häufig die Erwartung, der Staat regelt das. Aber es geht ja um eine gesellschaftlich-politische Auseinandersetzung mit Inhalten oder mit Symbolen. Und da kann man nicht nur nach dem Staat rufen. Der Staat hat da einfach Grenzen, was auch gut ist, ne? Also ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo die Polizei das Zusammenleben regelt, sondern die sind dafür da, Straftaten zu verfolgen. Und wenn ich einen Nachbar habe, der so eine Reichskriegsflagge aufhängt, dann sind wir ansprechbar. Wir schauen, wie kann man das Umfeld mobilisieren, um dann zusammen die Person anzusprechen oder dagegen vorzugehen.
Die Gemeinde Wesertal, zu der das Dorf Gieselwerder gehört, konnte den Kauf des alten Hotels durch Rechtsextremisten nicht verhindern. Doch nun hängen in Gieselwerder und an der Durchgangsstraße an mehreren Stellen Plakate mit dem Slogan »Wesertal ist bunt für eine offene Gesellschaft«. Das soll zeigen, Wesertal ist ein Gemeinwesen, in dem rechtsradikale Hetze oder Agitation unerwünscht ist. Das sollen auch die Touristen wissen, die im Sommer, wenn die Corona-Lage es zulässt, wieder in den Ort kommen werden.
Bin mir nicht sicher, ob das für den einzelnen Gast tatsächlich so eine Rolle spielt, ob der das überhaupt wahrnimmt. Wichtig ist, dass der wahrnimmt, dass wir bunt sind. Das haben die Gäste aber schon seit 30, 40 Jahren so wahrgenommen. Das, denke ich, macht auch uns als Tourismusziel aus, dass bei uns es eine bunte Vielfalt gibt und dass auch jeder hier willkommen ist und auf so einem Campingplatz. Gerade ist das ja so, dass da kleine, große, dicke, dünne und so weiter kommen und die sind uns alle willkommen. Auch denen kann man natürlich im Urlaub mitgeben, dass das ein wichtiges Thema ist.
Um das zu erreichen, sollen nun im Frühling und im Sommer auch einige öffentliche Aktionen gegen Rechtsextremismus stattfinden, bei denen die Corona-Regeln eingehalten werden können.
Und planen natürlich auch Bildung mit Jugendlichen, auch mal außerhalb von Konfirmanden. Da haben wir viel vor, aber es sind auch solche Sachen in Planung wie Wesertal wandert bunt, Wesertal singt bunt, Wesertal schießt, nee, kickt bunt, genau. Solche Geschichten sind alles in Planung. Und das Erste, was wir angehen werden, ist, sobald es möglich ist, also eine Wanderung. Wesertal wandert bunt, weil das kann man auch in eigenen Haushalten machen, mit vielleicht ein paar Informationstafeln, Aufklärungsarbeit, aber auch eben mit so dem Bewusstsein, Wesertal hat auch Spaß miteinander.
Ludger Fittgau über das bunte Wesertal. Das war das DLF-Magazin. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Barbara Roth zusammen mit Antran zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.